Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M, Elsa Dietz, CRM-Lead bei Kleinanzeigen, Marco Seidenleder, Managing Partner bei Pandata und Daniel Rengli, Management Consultant, darüber, wie Unternehmen Überkontaktierung vermeiden und echten Mehrwert schaffen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich fange mal an mit dem Thema. Das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach zu fassen. Omnichannel Marketing, Personalisierung, Content. Machen wir vielleicht erst nochmal so die Runde, dass jeder sich sein Unternehmen in einem Satz vorstellt. Das ist auch die eine Gelegenheit, in einem Satz Schleichwerbung für sich zu machen. Danach werden wir ja ganz objektiv. Und dann gehen wir ins Thema. Machen wir es immer alphabetisch dem Nachnamen nach. Elsa, du fängst an, dann Daniel und dann Marco.
Ja, guten Morgen zusammen. Also ich bin Elsa, ich leite das CRM bei Kleinanzeigen und das schon seit 7 Jahren. Kleinanzeigen kennt wahrscheinlich jeder von euch privat. Habt ihr vielleicht was gekauft oder verkauft? Das ist ein von unseren 3 Säulen. Wir haben auch eine B2B-Seite, die von das große Publikum vielleicht nicht so bekannt ist. Also Kleinanzeige Pro, eher mit Fokus auf Professional Users und Kleinanzeige für Immobilienprofis, wo wir da Profis Immobilienbereich, wie gesagt, unterstützen, dann bessere Leads und mehr Sichtbarkeit zu bekommen.
Ja, also ich bin Daniel Renko, ich arbeite als unabhängiger Consultant, bin aber auch für Hase und Igel tätig, ein KI-Unternehmen aus Oldenburg auf Mandatsbasis, also analytische KI, um präzise zu sein hier, nicht die generative, über die man so oft spricht. Und doziere an der Uni Basel zum Thema Automation und KI in Marketing, Sales und Service. Habe einen eigenen Podcast zum Thema Customer Experience Management. Ja, so in Kürze zu mir.
Ja, hallo in die Runde. Ich bin Marco, Gründer und Geschäftsführer von Pandata. Wir sind ein Team von 30 Leuten, sitzen in Berlin und machen Beratung und Implementierung rund um Dateninfrastruktur und Daten- und KI-Produkte. Viel im Bereich Marketing, da komme ich tatsächlich auch persönlich her, aus dem Bereich Marketing Analytics. Grenzt uns aber auch ganz klar ab in Richtung, wir machen keine Marketingsteuerung, keine Marketingkampagnen und da habe ich ehrlicherweise auch gar nicht so viel Ahnung von. Deshalb, ich werde heute die technische Seite vertreten und schauen, dass die Daten auch hergeben, was wir da machen wollen.
Perfekte Überleitung, Marco. Ihr macht keine Kampagnen, das ist genau das, was wir machen. Ich stelle mich auch kurz vor. Ralf Scharnhorst, M42M ist meine Mediaagentur, mit der wir alles machen, was User auf Websites bringt, also sozusagen die Neukunden zuzuführen, Klicks, Ad-Impressions einzukaufen bei all den Plattformen da draußen. Dazu habe ich auch noch eine unabhängige Beratung. Das ist dann vielleicht die Ähnlichkeit zu Daniel, mit Scharnhorst Media beraten wir Werbungtreibende in der Strategie, aber auch im Umgang mit Daten. Und insgesamt bin ich also eher auf dem Bereich Websites neue User zuzuführen. Deshalb heute bei dem Thema CRM ist das für mich sozusagen nicht mein Standardterrain, aber ich moderiere gerne. Man kennt mich vielleicht von der B3Con, wo ich mit in der Verwaltung bin und eben auch hier bei der Digitalkonferenz arbeite ich mich gerne in neue Themen rein. Und genau das haben wir hier, Omnichannel Marketing mit personalisiertem Content. Die User erwarten, dass man sie auf allen unterschiedlichen Kanälen inzwischen mit ähnlichen oder zumindest mit passenden Botschaften anspricht. Ich will trotzdem nochmal so eine Runde machen. Wie definieren wir das Thema, dass jeder das für sich so sagt, wie ihr Omnichannel Marketing mit personalisiertem Content seht, was das für euch ist, vor allem, was für euch die wichtigsten Herausforderungen dabei sind. So kurz in 1, 2, 3 Sätzen, bevor wir so in die Tiefe gehen. Auch da wieder Elsa, Daniel, Marco.
Also ich glaube, es gibt diese wahrscheinlich zu viel gehörte Satz von the right content at the right time. Dritte, aber auf jeden Fall, dass wir sagen, okay, das muss an jede Stelle passen. Und ja, im Theorie schon, der Wichtigkeit ist das für uns Richtung Omnichannel dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen Kanäle, die man hat, nicht nebeneinander laufen, weil das ist bei vielen Unternehmen immer noch was läuft. Man hat E-Mail, man hat Push-Notification, man hat On-Site und alles läuft nebeneinander, sondern wirklich eine schöne Story draus zu entwickeln. Und so fängt für mich erstmal Omnichannel an. nachher, bestes Szenario, hat man das, was wirklich auch one-to-one personalisiert hat, ist. Aber das erste Step ist wirklich für mich dafür, für eine Alignment along the journey. Von dem Moment, wo man der User wieder abholt, bis zu die Landingpage oder In-App-Content, das er oder sie sehen wird, um sicherzugehen, dass die ganze Story rund ist und sinnvoll ist.
Ja, es wurde viel gesagt, vielleicht aus Sicht der Custom Experience. Es geht darum, eben diese Kanäle zu orchestrieren, so dass halt die Kunden, Konsumentinnen über alle Kanäle hinweg eine einheitliche Custom Experience erleben. Und dass wir halt nach Möglichkeit eben ihre Präferenzen, ihre Kaufabsichten etc. in Echtzeit identifizieren können, also mit KI natürlich auch, und dann eben Inhalte, Content eben dynamisch anpassen und auch im Kontext abgleichen und eben letztendlich all diese Touchpoints auch so verknüpfen, dass wir eben eine nahtlose Custom Experience sicherstellen können. Und ich glaube, die Challenge hier ist in vielen Fällen halt, dass einerseits Konsumentinnen das erwarten, dass sie auf allen Kanälen halt eben diese einheitliche Custom Experience geboten kriegen. Auf der anderen Seite sind sie nicht unbedingt erfreut darüber, wenn man sie erkennt, also im Sinne von, oh, was haben die für Daten von uns, dass die wissen, dass ich jetzt da mich da gerade eingewählt habe oder so. Also da gibt es ja auch diese Richtlinie natürlich, DSGVO als Stichwort. Und das ist so ein Trade-off, denke ich. Und daran müssen wir arbeiten. Also wir müssen Customer Consent kriegen, so dass die Kunden wirklich auch eben bereit sind, Daten von ihnen preiszugeben. Und wir können diese First-Party-Daten, die wir dann haben, können wir natürlich immer auch mit Second- und Third-Party-Daten anreichen.
Mhm. Ich glaube, das passt ganz gut. Jetzt haben wir die Marketing-Sicht, jetzt haben wir die Kundensicht, dann liefere ich jetzt noch die technische Sicht dazu. In der Datenwelt geht es ja schon seit vielen, vielen Jahren darum, Datensilos aufzubrechen. Und was passiert ist, dass es das ganz gut gelingt und wir Datensilos miteinander verknüpfen. Auf der anderen Seite haben wir auch immer mehr Silos, die dazukommen. Und gerade im Content-Bereich haben wir natürlich ganz viele unstrukturierte Daten, die da auch nochmal mit ganz neuen Herausforderungen kommen. Und sowohl diese unstrukturierten Daten sich zunutze zu machen, und diese mit den, sag ich mal, klassisch bearbeitbaren, strukturierten Daten zu verknüpfen, ist natürlich das Spannende. Und Daniel, du hast es schon gesagt, Kontext ist da ganz wichtig. Die Zusammenführung von Usern ist da natürlich ein riesiges Thema. Und so muss ich dann natürlich auch meine Datenwelt entsprechend gestalten, dass mir das gelingt.
Ja, jetzt wollen wir das natürlich möglichst konkret erfahren, dass unsere Zuhörer, Zuschauer für sich was daraus lernen können, wie sie das bei sich managen können. Und da würde ich gerne mit Elsa einsteigen, dass du uns erzählst, wie ihr es gemacht habt. Einerseits bei Kleinanzeigen.de, andererseits hast du ja auch aus den Unternehmen, wo du vorher warst, eine Menge Erfahrung, wo du vielleicht auch einen Vergleich mit aufbauen kannst. Aber Kleinanzeigen.de ist ja das perfekte Beispiel. 45 Millionen User hast du mir im Vorgespräch erzählt. Also da ist ein unglaubliches Potenzial, was man machen kann. Daher erzähl, wie habt ihr es aufgebaut? Was macht ihr? Wie hast du das im Laufe deiner Jahre, die du da schon aktiv bist, organisiert, orchestriert?
Ja, also wie du sagst, wir haben die Chance bei Kleinanzeigen eine sehr breite Base an Users zu haben und das sowohl auf der C2C-Seite wie auf der B2B-Seite, was eigentlich, ich glaube, für Marketeers eine perfekte Playground ist, um sich da auszutoben. Von daher gibt es da Unterschiedliches. Aber wie du sagst, ich war vorher bei anderen Unternehmen und hatte dadurch die Gelegenheit auch zu merken, was für das eine funktioniert, ist auch nicht unbedingt bei das andere. Also ich war vorhin bei Vinted, Deliveroo oder auch Zalando, aber insgesamt waren wir seit 15 Jahren bei CRM unterwegs. Und es gibt kein zweimal der gleiche Setup, der picture perfect ist und diese eine Lösung, was für alle passt und definitiv zu einsetzen ist. Ich glaube und persönlich bin ich von überzeugt, dass das Ding, was ähnlich bleibt bei jedem Unternehmen, ist der Bedarf nach Trust. Weil ich glaube und ich bin von tiefst überzeugt, dass Trust die Grundlage für Engagement ist. Und deswegen hat es mir ein bisschen eine Klick gemacht vorhin, als Daniel hat gesagt, ja, Consent ist eine Herausforderung. Ich glaube, das ist auch eine große Chance. Das ist eine große Chance, wenn man auch klar für den User macht, wieso man sein Consent braucht und dass man am Ende des Weges das auch dafür nutzt. Das heißt, der User muss jetzt auch sehr klar sein, wofür sein Consent gebraucht wird. Und da muss das along the way wirklich von den Kanälen, die benutzt werden, bis zu der Inhalt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Art, das zu steuern. Also nicht nur, welch magst du lieber Push oder E-Mail bekommen, sondern man hat auch ein Interesse, sagen wir, bei Cars-Kategorie bemerkt. Dann soll es natürlich auch auf die Landingpage auch interessante Content auch zu sehen sein in Bezug dazu. Und mit interessanter Content meine ich nicht, okay, du hast ein blaues Auto geguckt, dann guck nochmal ein blaues Auto, weil das ist nicht unbedingt sehr hochwertig, sondern das muss wirklich zugeschnitten sein auf der Bedarf von den Usern. Weil da ist wieder ein bisschen persönliche Überzeugung, die oft von Daten belegt ist, wenn man sieht, wertvolle und Kommunikation ist diejenige, die für der User einen Mehrwert bringt. Also als wieder dieses Autobeispiel, ich will bei Kleinanzeige mein Auto verkaufen, dann ist für mich wenig hilfreich, dass man mir nochmal sagt, ja, du hast eine Renault Captur, sondern das ist genau der Preis, was du dafür bekommst. Hast du dran gedacht, nochmal ein Foto von X oder Y zu nehmen oder ihr ist nochmal auf die Landingpage nochmal ein Mustervertrag, die ich schon nutzen kann, damit man wirklich, wirklich diese Mehrwert bringt von dem User. Ist das, was du meintest, Ralf? Oder?
Ja, es ist schon ein super Beispiel. Und die Vielfalt und diese Palette ist bei euch ja noch viel, viel breiter. Das Autobeispiel ist jetzt ja das eine, da hat jemand ein Auto gekauft und wird höchstwahrscheinlich die nächsten Jahre kein Auto mehr kaufen und ist damit für euch ja irgendwie so ein wenig User, beziehungsweise ihr könnt anfangen, ihm Zubehör und was drumherum anzuzeigen. Und dann gibt es ganz andere Segmente, wo jemand, sagen wir jetzt, modebegeistert ist und wöchentlich ein paar Schuhe kauft. Wie unterscheidet ihr das? Wie kriegt ihr das zusammen im Sinne von, das sind Produktkategorien, in denen ständig Wiederholungskäufe passieren, das sind Produktkategorien, in denen wir anders denken müssen. Das ist ja, das klingt jetzt für uns Menschen erstmal so offensichtlich, ist ja aber in Algorithmen und in Daten gar nicht so einfach abzubilden, oder?
Ja, aber ich finde es gerade interessant, wenn du sagst, hey, ich habe ein Auto gekauft, aber vielleicht brauche ich Fashion. Ich würde sagen, ich brauche beides. Wahrscheinlich brauche ich Klamotten und ein Auto. Und ich brauche Kinderspielzeug und ein Rasenmäher. Also es gibt nicht dieses Exklusivität, wo, weil man in ein Segment ist, nur ein gewisses Bedarf hat. Und das ist, was das Ganze noch spannender macht, finde ich, bei Kleinanzeigen, ist das als User, und das kennt jeder von das persönliches Leben. Also man wacht auf, zieht was an, neue Schuhe kaufen oder neue gebrauchte Schuhe kaufen. Und man hat so viel Sache von unterschiedlichen Kategorien. Und wir haben 42 Hauptkategorien, wo man eigentlich unterschiedliche Journey des Users auch normal begleiten kann. Dann gibt's natürlich eine Frage von Orchestrierung von diesen Journeys. Weil als User, wenn ich heute auf der Suche nach ein neuer Blazer bin und der Lego Spider-Man Set und nochmal ein neues Auto, ich will auch nicht bombardiert werden mit dieser ganzen Botschaft gleichzeitig. Also was will ich erstmal? Was ist dann wichtiger für mich? Oder was ist wichtiger von Unternehmenssicht? Also da kommt wirklich diese Orchestrierung dann eine zentrale Rolle. Und da glaube ich auch, dass es ein schönes Mix von beide sein muss. Weil es gibt natürlich Bereiche, wo das Unternehmen stärker ist oder was man auch für strategische Gründe auch mehr Sichtbarkeit haben möchte, aber gleichzeitig gibt es auch das generelle Interesse des User, die auch dran gemessen werden muss. Und als zum Beispiel bei uns können wir eher uns darauf richten, würde ich mal sagen, über wie tief in der Funnel der User gegangen ist. Also ich komme zurück auf mein Beispiel von heute Morgen, ich brauche eine neue Blazer und Spider-Man Lego. Dann vielleicht habe ich schon ein Reply gemacht, also schon einen User angeschrieben oder sogar ein Angebot gemacht für einen User, was diese User verkaufen möchte. Und vielleicht habe ich nur auf mein Wishlist ein paar unterschiedliche Arts von Lego. Dann gibt es auch eine andere Grad von Dringlichkeit. Also ich glaube, im Endeffekt gibt es extrem viel Signals, die man interpretieren kann und wodurch man auch lernen kann, zu verstehen, was ist für den User am relevantesten. Und wichtig ist, dass die Kommunikation, die ankommt am Ende, soll wirklich das sein, was der User sich an der Moment erwartet. Also im Endeffekt, es gibt viele Journeys, die parallel laufen, weil man kann auf der Suche nach vieles sein. Aber das ist extrem wichtig, das kundenorientiert zu sehen und mit das Bedürfnis anzufangen. Und auf keinen Fall, würde ich mal sagen, wirklich auf keinen Fall mit der Kanal. Nach dem Motto, okay, jetzt kann ich einmal ein E-Mail an alle schicken, die in ihr Auto gucken oder die in ihr Auto geguckt haben. Ja, vielleicht ist das nicht, was für mich am wichtigsten ist. Vielleicht ist es auch nicht für mich das beste Kanal. Also das heißt, gibt es wirklich auf Thematik- oder Kategorieebene diese Orchestrierung, auf Kanalebene auch diese Orchestrierung. Und das alles muss parallel laufen, so dass für das User das ist auch nicht mal zu sehen.
Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, Signale sammeln und interpretieren als die wichtigsten Schritte und möchte Daniel und Marco euch mal so ein bisschen quizzen zum Thema, wenn man neu anfängt, angenommen, ein Kunde fängt bei Null an, das sind ja Fälle, die ihr wahrscheinlich auch in der Praxis habt. Wie baut man das auf? Auf was greift man zuerst zurück? Marco, du nickst schon, dann fährst du als Erster und dann Daniel.
Ich steige gerne mal ein. Also ich stimme dir da auch vollkommen zu. Wir hatten auch schon einen sehr ähnlichen Fall bei einem Klienten von uns, wo es um ein soziales Netzwerk ging und die hatten ein sehr ähnliches Problem, weil die ganz viele Messages natürlich haben, die da rausgeschickt werden und die brauchen dann natürlich auch eine Filterung, um den User entsprechend nicht zu nerven und da ging es natürlich auch ganz viel um Signalerkennung. Jetzt die Frage, wie baut man sowas auf? Für mich ist da Schritt 1 zu überlegen, braucht mein Use Case Realtime-Daten oder nicht, weil aus der Datensicht ist das ein ganz großes Thema. Kann ich die batchseitig verarbeiten? Das heißt, reicht mir vielleicht eine stündliche oder vielleicht gar eine tägliche Frequenz in der Verarbeitung oder muss ich die wirklich in Realtime oder Neartime verarbeiten? Weil damit wird die Infrastruktur eine andere und die Verarbeitung auch wesentlich teurer. Und das ist für uns häufig ein ganz erster Schritt, wie man sich der Thematik nähert. In dem Fall, den ich jetzt gerade genannt habe, reicht es sogar eine Batch-Verarbeitung, weil wir dann halt gesagt haben, es werden nicht mehr alle Nachrichten außer Direktnachrichten sofort zugestellt, sondern Nachrichten aus der Community werden in einer Art Digest bereitgestellt und dann halt entsprechend vorfiltriert. Das heißt, da hat man eine Chance, mit stündlich zu arbeiten. Und sowas macht dann natürlich einen riesigen Unterschied drauf, wie die Infrastruktur aussieht und vor allem, welche Kosten auch damit verbunden sind.
Das ist auch schon mal ein spannendes Beispiel. Daniel, wie würdest du vorgehen, wenn man bei Null wirklich der grünen Wiese mit dem Kunden anfängt?
Also bei Null, da würde ich natürlich vor allem auf eine First-Party-Datenstrategie setzen. Also mal versuchen eben die Kunden dazu zu bewegen, eben Daten preiszugeben und wie Elsa gesagt hat, also so hat dass sie diesen Mehrwert erkennen, den sie dadurch haben dann oder kriegen würden. Und auf der anderen Seite, denke ich, sollte man sich überlegen, wie man dann mit den wenigen Daten, die man hat, also gerade am Anfang ist das sehr schwierig, man hat ja nicht allzu viele First-Party-Daten dann, eben wenn man bei Null beginnt, aber man kann die natürlich anreichen mit Second- und Third-Party-Daten und da eben hilft beispielsweise die analytische KI, indem man halt eben quasi mit digitalen Zwillingen ähnliche Kunden sucht in der großen Welt und in diesem Kontext dann eben herausfindet, was diese ähnlichen Profile so sonst noch suchen beziehungsweise sich wünschen, wie sie sich verhalten etc. Also so könnte man dann relativ schnell zu guten eine Art Personas kommen. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit Personas, muss ich ehrlich gestehen, aber sagen wir Zielgruppensegmenten so.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also bei Personas schließe ich mich an, dass etwas für Kreative, die ein Bild, ein Mensch vor Augen haben wollen, wir, wenn es um Zahlen und Daten geht, denken lieber immer an Zielgruppen, versteht. Das ist also der Punkt Signale sammeln, den ich mir vorhin notiert habe. Und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Schritt, wenn wir sagen, wir haben erstmal so ein Basisset an Daten. Vielleicht sollten wir noch darüber sprechen, mit welcher Technologie wir die sammeln, wie wir das Ganze zusammenfassen, verarbeiten später. Aber dann kommen wir so zur Interpretation. Wie geschieht aus eurer Sicht Dateninterpretation? Also habt ihr Hypothesen, dass ihr sagt, Elsa beispielsweise, dass ihr sagt, das sind Familien, das sind Singles und die haben ganz unterschiedliche. Setzt ihr da selber Filter drauf oder überlasst ihr das alles den Algorithmen, Cluster zu bilden, Zielgruppen zu bilden? Das wäre so meine Frage in die Runde. Kannst du es also für euren speziellen Fall erzählen?
Ich würde nicht sagen, dass wir sowas machen, wie aus die User-Daten, die wir haben, so Segment zu bilden, sondern der Motto, das ist Familiensegment oder sowas. Also bei uns geht es eher darum, Bedarf zu gucken. Also was probiert gerade das User zu erledigen? Also geht es darum, zum Kaufen, zu verkaufen? Geht es darum, generell ein Handys, muss das genau das Modell vom Handy sein oder kann das auch was anderes sein? Welcher Zustand soll das sein? Das ist für uns relevanter als solche Kategorisierung, mal sagen. Insofern.
Daher würdest du, geht ihr nach Produktkategorien vor? Dann ist ja eigentlich nur die Herausforderung, also wie du jetzt im Beispiel ja schon vorhin sagtest, da ist jemand, der interessiert sich für Autos und für Kinderklamotten und für Kinderspielzeug und für 10 Kategorien. Und dann bekommt der E-Mails für 10 Kategorien? Oder wie entscheidet ihr, mehr zu senden sozusagen? Dann wird das ja der spannende Punkt.
Okay, ich glaube, es gibt ein bisschen Versatz. Deswegen das, sorry. Nee, also das wäre ein Worst-Case-Szenario, glaube ich. Wenn man wirklich 10 unterschiedliche Sachen geguckt hat und deswegen in 10 Flow reinfällt, am besten bekommt man auch 10-mal die gleiche Botschaft durch unterschiedliche Kanäle auch gleichzeitig. Das ist super. Dann vibriert der Handy ohne Ende, kann man nicht mehr hören. Nee, das wollen wir natürlich vermeiden. Um das vorherige Beispiel wieder aufzugreifen, was ich damit meine, ist, dass natürlich der Beispiel, was ich genommen habe, da geht es klar um eine Familienstruktur. Aber wenn man guckt wirklich nur auf dem Produkt, sondern da Motto, ich habe mein Auto verkauft, vielleicht gleichzeitig suche ich nach einem anderen Modell vom Auto. Und da können wir auch von ausgehen, okay, dann tatsächlich brauchst du vielleicht einen Kindersitz dazu. Und okay, solltest du Kindersitz brauchen, dann sind tatsächlich vielleicht die Kinderkategorie relevant. Oder du hast Kindersachen verkaufst, vielleicht brauchst du auch Sache für, keine Ahnung, eine größere Sofa. Und so springt man von einer Kategorie auf die andere. Und so kann man für oder bei jeder Kategorie theoretisch auch nochmal eher eine User-Sicht, was, wenn man die unterschiedliche Kategorie zusammensetzt, auch dann eine generelles Blick des User hätte, aber in dem Sinn ist wirklich dann wichtiger zu gucken oder für uns sehr wichtiger zu gucken, wie kann man tatsächlich diese eine Bedarf am besten abdecken. Es gibt diese Signale, aber die können wir nicht alle gleichzeitig nutzen. Da ist es extrem wichtig, strukturiert damit ranzugehen. Und das heißt, wir können nicht sagen, jedes Signal wird sofort ein Trigger. Also da gibt es auch das Verarbeitung von diesem Signal, ab wie viel Mal vom Sehen von unterschiedlichen Items und eine gewisse Kategorie, ist das vielleicht eine Lieblingskategorie, vielleicht ist es etwas, was nur ein akutes Bedarf widerspiegelt, so nach dem Motto, ich habe mir einmal eine Rasenmäher gekauft, aber vielleicht bin ich jede Woche in das Omen Garden Kategorie unterwegs und dann ist das vielleicht mein Hobby und so weiter und so fort. Und daraus kann man wirklich wertvollere Segmentierungen auch erstellen, die unterstützen können, auch wertvollere Kommunikationen auch an der User zu bringen, wo es wirklich einen Mehrwert gibt durch interessantere Informationen oder User-Produkte, die da besser zu der Bedarf passen können.
Verstehe. Daniel?
Ja, was wir eigentlich brauchen, ist ein selbstlernendes System, das dann eben mit all diesen Informationen, wie sie Elsa jetzt beschrieben hat, eben der hat irgendwann einen Sportwagen gekauft und dann plötzlich sucht er nach einer Familienkutsche, braucht er auch einen Kindersitz und so weiter. Das muss ja irgendwo aufgespeichert werden und dann müssen diese Segmente halt dynamisch erstellt werden können aufgrund dieser sich verändernden Parameter.
Wir haben
eine Sache wollte ich noch ergänzen vorhin. Also du hast jetzt, Elsa, eigentlich eher so von E-Mail-Marketing gesprochen, aber was ja auch geht, wenn wir jetzt in Advertising denken, Contextual Targeting, Contextual Advertising, wo wir dann eben genauso, wie du gesagt hast, in dem Moment, wo halt jemand nach etwas Bestimmtem sucht, unsere Anzeigen schalten. Also zu diesem Thema, in diesem Kontext.
Auf jeden Fall. Also ich habe da wirklich das E-Mail-Beispiel genommen, aber da wäre auch natürlich das Ganze wertvoller, wenn die Communication allein ist bei jedem Touchpoint. Also das beinhaltet natürlich auch On-Site-Communication. Und wenn du über Advertising sprichst, das ist bei uns bei Kleinanzeige auch eine große ja, spielen eine große Rolle. Und da ist es natürlich auch extrem wichtig, dass die Kommunikation oder von die Advisor, die wir da promoten, auch passt zu die Zielgruppe. Das auf jeden Fall.
Marco, hast du Beispiele noch aus der Praxis zum Thema Daten interpretieren, Daten verarbeiten?
Ja, ich würde einmal auf das selbstlernende System einsteigen, weil das ist alles andere als trivial und tatsächlich auch die Signalerkennung an sich beziehungsweise Schwellenwerte für Signale zu definieren, ist tatsächlich eine riesige Herausforderung, die man ja im Kontext, glaube ich, jedes Mal einzeln lösen muss. Und allein, und das will ich dir gerne unterstellen, Daniel, dass damit meint es, ich will nur einmal davor warnen, nur ein KI-Modell da drauf zu werfen, bringt am Ende gar nichts, sondern da muss deutlich mehr Justierungsarbeit mit reinfließen und tatsächlich auch eine, ja, in den Fällen, in denen wir uns dem Problem angenommen haben, war da auch sehr viel, ja, manuelle Justierung an Schwellwerten erforderlich, und ein rein KI-basiertes System hätte das wahrscheinlich noch nicht so gut hinbekommen.
Da pflichte ich dir bei, Marco. Ich war früher bei Oracle für CX-Lösungen zuständig, also fürs Marketing von CX-Lösungen. Und da im Zusammenhang eben mit, also was wir da an eigenem Marketing gemacht haben, halt mit diesen Tools, da haben wir auch viel experimentiert, eben mit Scoring, mit Schwellenwerten. Also eben, wann ist ein Signal stark genug, um eben einen Buying-Intent, eine Kaufabsicht zu erkennen beispielsweise. Und das mussten wir immer wieder manuell adjustieren. Weil einmal war es so, dass der Vertrieb klagte, dass sie zu wenig Leads haben, das nächste Mal hatten sie zu viel. Also das ist wirklich so etwas, was man nicht der KI überlassen kann. Da richtig hier vollkommen bei.
Mhm. Ja, ich möchte nochmal, also einerseits möchte ich im nächsten, übernächsten Schritt auf das Thema Omnichannel nochmal zurückkommen, wie man das Ganze überhaupt orchestriert. Aber an einer Stelle möchte ich jetzt vorher nochmal tiefer einsteigen, weil wir immer so im Hinterkopf, merke ich, schon das Thema E-Mails haben. Ne? Wir schicken E-Mails an die User, an unsere registrierten User zu bestimmten Themen, zu bestimmten Nachrichten. Wir denken, das interessiert die. Und wir haben natürlich alle die Absicht, wir wollen denen möglichst viel verkaufen, wir wollen eine möglichst hohe Aktivität auf der Plattform schaffen, was auch immer, da soll jedenfalls der User möglichst aktiv sein. Und auf der anderen Seite wollen wir denen nicht zu viel schicken, weil wir eben Unsubscribe-Rates senken müssen. Unsubscribes sind eben sehr teuer. Und da haben wir im Vorgespräch auch einiges drüber gesprochen. Elsa, vielleicht kannst du nochmal damit anfangen, mit dem Thema dieses E-Mail-Inhalt bzw. Content, weil das ist dann auch meine Brücke von E-Mail raus auf Content, weil ihr so eine unglaubliche Vielfalt an Content habt. Das habe ich aus dem Vorgespräch gelernt. Für mich war Kleinanzeigen.de erstmal nur was, wo eine unglaubliche Menge an Artikel von privaten Konsumenten dastehen und ich kann die kaufen oder nicht. Aber ihr habt ja noch jede Menge Content drumherum geschaffen, der eben auch so lange haltbar ist, mit Ratgeberartikeln und so weiter. Und da erzählt uns doch noch so ein bisschen mehr aus dieser Balance, die ihr haltet, aus was ihr dem User an Content aufs Auge drücken wollt sozusagen, und wie ihr auf der anderen Seite Unsubscriber eben reduzieren wollt, verhindern wollt.
Ja, drücken wollen, klingt nicht so schön. Ja, also klar, ich komme ursprünglich vom E-Mail und deswegen ist das natürlich das Erste, was ich nenne. Aber ich glaube, der Kanal generell soll kein Selbstzweck an sich, das habe ich vorhin auch schon erwähnt. Und welcher Kanal man für die Kommunikation nutzt, hängt viel von ab. Was für Nachricht will man? Wie dringend ist das denn überhaupt? Also Push-Benachrichtigung bekannterweise eine höhere Conversion Rate. Muss man die für alles nutzen? Wahrscheinlich auch nicht. Das hat auch sein Risiko. Da ist eine andere Art von Unsubscribe, würde ich mal sagen, wenn der User Ersatz hat und Worst-Case-Szenario die App deinstalliert, dann ist es am Ende teurer. Genauso das Gleiche für E-Mail. Wenn man, wie du sagst, die Leute im Endeffekt zuspammt und dann für seine 20 unterschiedliche Vorliebe alles gleichzeitig schickt, dann gibt's auch der Risiko von einem Unsubscriber. Und das ist auch wichtig vom Unternehmen sich, was ich so sagen. Also von User-Sicht, das ist einfach nur nervig. Und das ist nichts, was LTV fördern ist, in der Sinn, dass der User, wenn nicht öfter kommt, ganz im Gegenteil, und das kann man auch mit das Einsetzen von Baseline sehen, dass es auch leider richtig negative Effekte auf die Performance von die Target haben kann. Ja, also das Überkontaktierung ist nicht etwas, wofür ich plädieren würde. Aber jeder hat nicht der gleiche Level und Verständnis, was über Kontaktieren ist. Also was, wenn ich vielleicht gut darauf reagiere, wenn ich dreimal pro Woche kontaktiert wird, vielleicht braucht Marco eigentlich nur einmal, um da schon genervt zu sein und lieber dann jede zweite Woche mit sehr gezieltem Content was hätte, während das Daniel eigentlich auf E-Mail überhaupt nicht reagiert, sondern Push-Benachrichtigung haben möchte. Das ist die erste Level, was, glaube ich, wichtig ist, auch zu align. Und nachher diese Frage von, was soll das zeigen überhaupt? Also durch diese ganze Kanäle haben wir nicht die Möglichkeit, auch dieselbe Breite oder Tiefe an Content zu haben. Und dafür, also kurz erwähnt, haben wir auch einen Blog, wir haben Themenseite, wir haben den Notification Center, wo wir weitere Informationen auch nochmal zur Verfügung stellen können, so dass wir der User abholen könnten, da wo das für der oder diejenige am relevantesten ist. Und dann verlinken auf diese weitere Inhalt, was wirklich dann die Mehrwert bringen würde für den User. Und wie du sagst, das ist auch, oder komme ich wieder auf der Autobeispiel, sagen wir mit einem Mustervertrag, ist das dringend, jetzt gerade einen Mustervertrag zu bekommen? Ist das etwas, was ich jetzt sofort unterwegs per Push-Benachrichtigung bekommen soll? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich reißt es aus, wenn ich später wieder drauf zugreifen kann. Aber dann habe ich etwas, worauf ich zurückkehren werde als User, worauf ich Kleinanzeige dadurch auch als vertrauenswertvollere Unternehmen auch nochmal bei mir abspeichern werde und dann nochmal drauf zurückkommen werde. Also in der Sinn ist relevante Kommunikation along the funnel extrem wichtig, glaube ich.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Das war für mich auch nochmal ein spannendes Learning, dass man ja eigentlich denkt, so Kleinanzeigen, ihr seid in dem Sinne austauschbar, dass es ja eigentlich nur die User sind und die User jetzt sozusagen morgen sagen können, wir gehen zu einer anderen Plattform, wo mehr Käufer sind, gehen mehr Anbieter hin und umgekehrt. Und dass ihr natürlich aus diesem Dilemma der Austauschbarkeit ein Stück weit herauskommt, nicht nur durch die große Usermenge, die ihr habt, die natürlich ein Schatz ist, sondern auch durch den Content, den ihr schafft und dadurch so eine Bindung generiert, dass jemand sagt, naja, ich bin ja mit meinem Autokauf auch auf Kleinanzeigen.de gut aufgehoben, weil die auch einen Mustervertrag haben und so weiter. Da muss ich ja gar nicht zu einem Spezialisten wie Mobility oder Autoscout gehen oder so. Die haben ja auch den ganzen Content, die binden mich da irgendwie. So, das fand ich nochmal ein sehr spannendes Learning. Das zweite Learning, was ich jetzt mit rausgenommen habe, ist eigentlich ein total einfaches. Du sagtest das so einfach, aber ich wiederhole es deshalb nochmal, weil man es eigentlich gar nicht oft genug sagen kann, zum Thema E-Mails verschicken. Ganz einfach zu messen, reagiert der User auf die E-Mail oder nicht? Und wenn er nicht reagiert, einfach weniger Mails schicken. Das, glaube ich, können wir auch schon mal so als Learning mitnehmen. Aber ganz so einfach ist es ja doch nicht immer. Daher, Daniel, liegt schon du als nächstes und dann Marco. Wie macht ihr das bei anderen Unternehmen in der Praxis, dass wir nochmal so ein bisschen andere Beispiele haben, nicht mehr Kleinanzeigen?
Was mir da eben in den Sinn kam, noch als Elsa wieder von E-Mail-Marketing gesprochen hat und eben, dass die Leute halt teilweise genervt sind, weil wenn sie zu viele kriegen. Also eben, es gibt ja diese Fatigue-Analysis, nennt sich das, also wo man die eben schaut, ob die E-Mails überhaupt noch geöffnet werden oder ob die gleich gelöscht werden. Und dann natürlich kann man mit Send-Time-Optimization kann man natürlich auch dafür sorgen, dass vielleicht diese Opening-Rate ein bisschen ansteigt, wenn man dann sendet halt, wenn die Leute tatsächlich vielleicht Interesse haben an eben Autokauf oder so, vielleicht nicht unbedingt während der Arbeitszeit, je nachdem halt, aber klar, man kann das analysieren und man sollte sich darauf einstellen dann. Und ansonsten, ja, ich meine, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht nur von E-Mail-Marketing reden, weil wir von Omnichannel-Marketing reden, da werden ja ganz angesprochen. Und da gehören auch Offline-Kanäle dazu und das darf man nicht unterschätzen. Also wir müssten eigentlich ein kohärentes Kundenerlebnis bieten können über sämtliche Kanäle und offline. Und auch da spielt natürlich dann Content wieder eine wesentliche Rolle. Und ich habe gesehen, da hat ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin uns auch gefragt, wie man diesen Content-Erstellungsprozess angeht, wenn man eben nur beschränkte Ressourcen hat. Lieber ein bisschen machen oder einzelne Kanäle all in. Ich würde sagen, also man muss da zwingend sämtliche Kanäle bedienen, eben mit kohärentem Content, nicht Kontext, Content. Und zwar in dem Sinne, dass man halt eben versucht, vielleicht mit generativer KI dann diesen einmal erstellten Content halt dynamisch auf einzelne Kanäle anzupassen, nach Möglichkeit natürlich auf einzelne Zielgruppen oder noch besser auf einzelne Leute in Real-Time. Da gibt es ja verschiedene Abstufungen, aber ich glaube, anfangen könnte man damit, dass man halt wirklich dafür sorgt, dass eben je nach Kanal diese Inhalte etwas anders daherkommen. Man weiß ja dann eben, woher kommen die Leute jetzt, wonach suchen sie etc. Dann kann man das dynamisch anpassen. Mhm.
Marco, hast du noch Erkenntnisse für uns zum Thema E-Mail oder können wir übergehen zu Omnichannel?
Ich glaube, ich würde zu Omnichannel wechseln und zum Content. Da fällt mir aber auch direkt ein gutes Thema ein. Das ist vielleicht eine ganz gute Anknüpfung an das, was Daniel gesagt hat. Was wir uns schon häufiger angeschaut haben, ist also das ganze Thema User-Journey-Analyse. Und das haben wir auch zum Beispiel mit einem amerikanischen Publisher gemacht. Und da spielt Content natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, weil die naturgemäß sehr, sehr viel Content haben, der auch marketingwirksam ist. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich jedes Unternehmen, das viel Content hat, stellen sollte, ist, wie zahlt eigentlich mein Content an sich auf das Marketing ein und wie reiht der sich quasi in die Performance der anderen Kanäle mit ein? Und das ist was sich mit sogenannten Markov-Chains lösen lässt. Das sind Analyseverfahren, wo ich mir anschaue, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Nutzer auf ein nächstes Stück Content, auf einen nächsten Marketing-Channel wechselt und habe da quasi Wahrscheinlichkeiten berechnet, die mir genau das anzeigen. Das ist der sogenannte Removal-Effekt. Was wäre, wenn ich dieses Stück Content oder diesen Marketing-Touchpoint rausnehme? Wie würde sich das auf das Conversion-Ziel am Ende auswirken? Und das ist eine total spannende Analyse, die in dem Sinne ganz viel Potenzial hat. In dem Fall haben wir es genutzt, um zu schauen, welche Nutzer kommen aus diesen, es gibt ja oft bei Publishern diese 1 Euro, 1 Dollar Subscription, die ich für eine gewisse Zeit abschließen kann, aber welche werden dann überhaupt zu richtigen Subscribern? Und dafür haben wir diese Markov-Chains genutzt, um zu sagen, welche Content beziehungsweise Marketing-Channel und Content-Kombination führt hauptsächlich zu solchen Usern. Das kann ich aber auch gerade in Markov-Chains nutzen für sowas wie Next Best Action und noch ganz viele andere Cases. Und der große Added Value ist halt, wenn ich das aber mache, dann habe ich halt auch zusätzlich noch ein ganz anderes Verständnis von meinen User-Journeys.
Ja, gutes Beispiel, dass wir da das Thema Content eben nochmal haben. Content, habt ihr dazu noch Erkenntnisse? Die Frage war ja auch, Daniel, du hast sie schon ein Stück weit beantwortet, aber ich würde die auch nochmal an Elsa weitergeben. Wenn man jetzt nur reduzierte Ressourcen hat, was man dann mit Content macht, am besten so alles ein bisschen oder nur einzelne Kanäle eben, nur E-Mail oder nur Website Content zu erstellen. Was würdet ihr sagen? Elsa, kannst du dich dann noch hineinversetzen überhaupt in begrenzte Ressourcen, so groß wie ihr seid?
Ja, also wir haben natürlich eine gewisse Größe, aber ich war auch bei, ich war tatsächlich höher bei größeren Unternehmen, aber auch kurzzeitig auch bei einem Startup. Von daher, daran kann ich mich auch schön erinnern, wenn man allein ein bisschen so Orchestermann oder Frau unterwegs sein soll. Und da würde ich nicht sagen, mach gleich ein bisschen von alles, sondern ich glaube, dass es eher wichtig ist, tatsächlich qualitative Content zu haben, auch wenn das dafür weniger ist. Und heute, um Content, die Mehrwert bringt, zu generieren, braucht man nicht unbedingt einen Editorialist, der sich sehr lange mit beschäftigt, sondern da wurde schon erwähnt, wie man dafür auch GenAI auch nutzen kann. Und gegebenenfalls, also es gibt auch eher in eure Preissegment, aber auch noch Tools, die tatsächlich das auch für Pass One-to-One auch nochmal generieren können. Aber für kleinere Unternehmen würde ich eher sagen, nimm mal die Themen, die am wichtigsten sind, die beste oder next best Action, die man unlocken möchte, um da zu gucken, da der Content zu generieren, da wirklich stark zu sein, damit man das wiederverwenden kann auf andere Kanäle. Aber ich würde nicht sagen, der Content abhängig von Kanal generieren, sondern erstmal damit anfangen und dann das so zu platzieren, wie geeignet ist.
Ja.
Ja, ich glaube, Wir müssen wahrscheinlich zuerst ganz oben beginnen. Also da geht es um die Brand Experience, um das Markenversprechen. Also ich stelle immer wieder fest, dass halt auf unterschiedlichen Kanälen verschiedenes versprochen wird, was teilweise auch nicht eingehalten werden kann. Und da ist Vorsicht geboten. Ich glaube, wir müssen wirklich erst also sicherstellen, dass das Branding, die Botschaften, die Kundeninteraktionen auf sämtlichen Plattformen halt, sei es im Geschäft online oder offline, über mobile Apps etc., dass die einheitlich sind. Und da sollten wir wahrscheinlich ansetzen erst einmal, weil letztendlich, ja klar, kann man das dann auf die einzelnen Kanäle kann man das irgendwie optimieren, selbstverständlich für eben Next Best Actions, Next Best Offers etc. Aber ich glaube, die Grundlagenarbeit oder die Hausaufgaben sollte man erst beim Branding, oder da sollte man erst ansetzen.
Mhm. Ich möchte mal auf das Thema Omnichannel kommen. Wir waren jetzt ja sehr tief in das Thema E-Mails eingestiegen. Und die große Herausforderung ist jetzt ja eigentlich, den User auf allen Kanälen, auf denen man mit ihm aktiv ist, ein gleiches Niveau, eine gleiche Art von Content anzuzeigen. Ich versuche nochmal so ein bisschen den Überblick über die Kanäle, die wir haben. Es ist ja nicht nur E-Mail, es sind Push-Notifications, wenn man eine App hat, In-App-Nachrichten. Es sind On-Site-Banner, On-Site-Content, überhaupt, wie strukturiere ich Warenkörbe, Empfehlungen noch dazu teilweise. All das soll eben auch das Nutzerverhalten auf die individuellen Präferenzen des Nutzers abgestimmt sein. Deshalb wollte ich das nochmal versuchen, so zu orchestrieren, zusammenzufassen und vielleicht auch nochmal über Tools zu sprechen, wie man da vorgeht, ob man versucht, einzelne Tools miteinander zu vernetzen, ob man eine große Lösung kauft, wie groß da der Anpassungsaufwand ist. Daher würde ich gerne nochmal so einerseits von euch die Runde hören, was für euch die anderen wichtigen Kanäle nach E-Mail sind und wie man die anpassen kann und dann im nächsten Schritt vielleicht auf die Tools dazu kommen. Wollen wir wieder so die Runde machen? Elsa, was würdest du als die anderen wichtigen Kanäle nach E-Mail sehen?
Ich würde nicht unbedingt nach E-Mail sehen, sondern also ohne diese Ranking zu haben. Ich glaube, das ist wichtig, auch damit zu anfangen, wo man sich der User überhaupt, also woher der User kommt. Und dann fängt es auch mit Performance-Marketing an. Wie sorgen wir dafür, dass es auch eine Alignment gibt mit zwischen Performance, nachher, wenn die Users on-site ist, also mit der Produkt selber, on-Plattform und E-Mail ist ein von den möglichen Outreach-Channels, aber kann auch Push-Benachrichtigung sein, wie du selber gesagt hast. Und da finde ich es auf jeden Fall sinnvoll, so unterschiedliche Art von Segment zu haben. Also einmal so Makro-Segment, die man wirklich toolsübergreifend nutzen kann, was gegebenenfalls auch eine Alignment zwischen CRM und Performance ermöglichen kann. Und auch dann Mikrosegment, die man innerhalb von die Tools machen kann, ist auch ja, Performance-Alber geguckt. Und man dafür zum Datenvereinheitlichung, damit man auch diese One-User-View hat. Was man dafür nutzt, ist sehr unternehmenabhängig. Also manche nutzen da eher eine CDP, andere nutzen eher eine Data Lake. Das hängt wirklich von ab, wie man selber, also wie das Gesamtunternehmen Struktur aussieht und das ganze Martech-Setup aussieht. Also ich glaube, das sind die zwei Gesprächspartner gerade besser darauf geeignet, um mehr ins Detail zu kommen. Aber das ist auf jeden Fall das erste Step. Und dann bei diesem Mikro-Alignment innerhalb von den Kanälen, gibt es mehrere Ansätze. Also entweder will man für One-Fits-All gehen, wo man tatsächlich alle Outreach-Kanäle zusammen hat in ein Tool und davon gibt es ziemlich viel Anbieter, oder dass man wirklich einen Mix hat zwischen Selbstbild oder Tools nur für einen Kanal zu nutzen. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Lösungsansätze.
Das ist auch noch die Gelegenheit, sage ich vielleicht nochmal ins Publikum durch, Fragen aus dem Publikum zu stellen. Wir haben noch circa 10 Minuten. Also wer noch eine Frage stellen möchte, ist jetzt die beste oder fast letzte Gelegenheit. Aber wir machen noch weiter die Runde. Was sind die weiteren wichtigen Kanäle und die Tools damit eben? Wer möchte zuerst? Daniel, du nickst schon, dann Marco?
Also Marco kann ja dann mehr ins Detail gehen, denke ich. Der hat mehr technische Kompetenz als ich, deswegen.
Mit den Kanälen halte ich mich gern zurück, bitte.
Gut. Nee, ich denke, die Herausforderung ist ja wirklich, dass wir halt eben diese nahtlosen Kanälübergänge bieten. Und das ist wirklich nicht so einfach. Also ist leicht gesagt, aber nicht so einfach bewerkstelligt dann. Aber wir müssen halt die Kundendaten nutzen. Und da hilft natürlich so ein Login beispielsweise. Eben Consent, haben wir gesagt. Aber wenn sich die Leute irgendwo einwählen, dann können wir das bieten. Also egal, ob die sich über eine App einwählen, egal, ob die über Social Media kommen, ob die auf einem anderen Kanal daherkommen. Offline wird ein bisschen schwieriger vielleicht. Aber auch da sollten wir versuchen, dass sich die Kunden halt irgendwie im Laden identifizieren nach Möglichkeit. Und dann können wir diese nahtlosen Kanalübergänge bieten. Also sie Kunden, Konsumentinnen sollten wirklich nahtlos wechseln können von einem Kanal auf den anderen. Wir suchen vielleicht online etwas und gehen dann aber in den Laden rein. Und wenn man da natürlich schon weiß, was sie vorher online gesucht haben, das wäre Gold wert, ja. Ich sage eben wer, weil so einfach ist das ja nicht zu bewerkstelligen. Aber es geht mit Loyalitätsprogrammen, also Loyalty Cards beispielsweise, kann man ja dann die Leute auch im Laden identifizieren. Aber letztendlich, ja, ist es eine Frage von eben, wie sammle ich diese Daten, wie stehen mir diese Daten zur Verfügung, inwiefern kann ich sie auswerten? Da gibt es tatsächlich CDPs, Data Lakes, andere Technologien. Ich glaube, es ist eine Frage der Größe des Unternehmens auch, für welche Technologie man sich da entscheiden kann. Unter Umständen reicht ein gutes CRM-System, das Marketing-Automationskomponenten beinhaltet. Muss nicht immer gleich eine CDP sein, aber eben, da kann Marco vielleicht mehr dazu sagen.
Genau, das ist eine gute Überleitung, da übernehme ich gern. Und zwar, was wir sehen, zumindest in größeren Unternehmen, das ist eigentlich immer ein Dreiklang aus hier im CDP und Data Warehouse. CDP ist nur unscharf definiert. Deshalb, was wir oft sehen, ist, dass die Tools unterschiedliche Integrationsstufen mit der Dateninfrastruktur darunter anbieten und teilweise auch viel da schon selber abdecken können. Wir sind aber immer eigentlich große Fans davon, das in einem dedizierten System wie so einem Data Warehouse dann entsprechend aufzubauen und dafür zu sorgen, dass das Data Warehouse die Daten an die CDP liefert und die CDP eigentlich eher für das Campaigning und die Steuerung dann, wo ich eine gute Oberfläche brauche und auch ein anwenderfreundliches Tool dann zuständig ist. Das CRM spielt auch eine entscheidende Rolle, aber sehr viel mehr am anderen Ende als Datenquelle. Und das ist auch wichtig, dass man schaut, wo liegen eigentlich die Golden Records, sprich, wo liegt eigentlich der eigentliche Eintrag über den Kunden, in welchem System ist er gehalten. Und da bietet sie natürlich oft dann CRM-System an, wo die reingefüttert werden. Das Data Warehouse nimmt dann gegen und verarbeitet die, bereitet die auf, verschmilzt die mit anderen Daten und liefert dann das fertige Ergebnis an die CDP, wo auch wieder Ergebnisse zurückgespielt werden können ans Data Warehouse. Welche Rolle spielt da der Data Lake? Der ist eher quasi nochmal eine Schicht unterhalb des Data Warehouse. Und ich glaube, die beiden Begriffe gibt es auch ganz viel Verwirrung. Das Data Lake bekommt jetzt nochmal eine neue Relevanz, dadurch, dass unstrukturierte Daten, also sowas wie Texte, Videos etc. größere Bedeutung gewinnen. Und die kann ich nicht so gut in einem Data Warehouse verarbeiten, weil es sich dabei um ein System für strukturierte Daten handelt. Deshalb kann ich mir vorstellen, der Data Lake ist quasi die große Fläche, wo ich alles reinwerfe, erstmal unstrukturiert, erstmal auch unsortiert und unverarbeitet. Und dann setze ich da ein Data Warehouse drauf, wie so eine Insel im Lake, wo dann die Daten strukturiert werden, mit Business-Logik versehen werden und entsprechend an andere Systeme, die auf strukturierte Daten angewiesen sind, weitergegeben werden.
Um das nochmal zu konkretisieren, jetzt werfe ich mal ein, was ich so im Vorgespräch auch von anderen gehört habe, die jetzt hier nicht in dieser Runde präsent sind. Kann man da nicht auch einfach was von Adobe nehmen und setzt das drauf und nimmt die Standardlösung und fertig ist es?
Also grundsätzlich kann man das, ja. Das ist auch nicht zwangsläufig schlechter oder besser. Ich habe dann halt eine vorgefertigte Lösung, die ich erstmal entsprechend anpassen muss. Was ich immer wieder gesehen habe und auch in ein paar Studien gelesen habe, ist, dass häufig technischer ausgerichtete Unternehmen sich für einen sogenannten Best-of-Breed-Ansatz entscheiden, also einen Ansatz, wo mehrere Lösungen miteinander kombiniert werden oder auch teilweise Eigenentwicklungen eine Rolle spielen, während weniger technische Unternehmen häufiger einen Suite-Ansatz, also so eine komplette Produktlösung aus einer Quelle bevorzugen. Das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage, glaube ich auch. Adobe ist natürlich schon auch mit die größte Lösung. Da habe ich natürlich auch durchaus eine gewisse Flexibilität. Auf der anderen Seite dann durchaus nicht zu vernachlässigen Wartungs- und Einrichtungsaufwand. Ich vergleiche es mal nicht mit SAP.
Ja, verstehe. Daniel, du warst früher bei Oracle, daher interessiert es natürlich auch deine Meinung dazu brennend.
Ja, nee, ich meine, es ist wirklich wahrscheinlich, also Marco hat es gesagt, eine Philosophiefrage. Auf der anderen Seite eben Best of Breed oder Suite-Ansatz, aber auf der anderen Seite ist natürlich tatsächlich eine Frage der Größe der Unternehmung. Also nicht alle können sich so ein Stack leisten, Tech-Stack leisten, wie du, Marco, jetzt das eben beschrieben hast. Also quasi Data Lake, dann Data Warehouse und dann die CDP oben drauf. Ich denke, das wäre für ganz große Unternehmen, wäre das vielleicht machbar, aber nicht für ein mittelständisches oder kleines Unternehmen. Und da kommt es wirklich auf die Hersteller an. Auch. Ich meine, es gibt eben Hersteller, die bieten CDP an, die wahrscheinlich 90% aller Anforderungen erfüllen würden. Also letztendlich geht es ja einfach, dass wir irgendwo so ein Repository haben an Kundendaten, also angereichert eben mit Third-Party-Daten, auch Verhaltensdaten etc., dass wir dann nutzen können, um eben diese 360-Grad-Sicht auf die Kunden, Konsumentinnen zu haben. Und das scheint mir wichtig. Und eben je nach Unternehmensgröße tun es auch kleinere Lösungen, denke ich, als die von Adobe jetzt, weil Adobe genannt wurde. Oracle ist auf jeden Fall auch eine Schuhnummer zu groß jetzt für kleine Unternehmen. Also will da gar nicht irgendwie für ein oder das andere Unternehmen Werbung machen. Aber ich glaube, man müsste sich das wirklich einfach anschauen. Also da ansetzen, wo man sich strategische Überlegungen macht, was brauche ich denn wirklich? Also wo habe ich jetzt, sagen wir, auch Schwierigkeiten, eben die Kunden gezielt anzusprechen und dann von diesen Bedürfnissen ausgehend dann eine Lösung evaluieren.
Ja, ich verstehe. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Wir haben noch 3-4 Minuten. Ich wollte aber, Elsa, bei dir nochmal auf das Thema kommen. Also einerseits Tools, erzähl uns gerne auch dazu deine Erfahrung noch. Was ich bei dir aber noch spannend fand, ist Teamgröße und diese Strukturierung. Wie viele Leute habt ihr in-house? Welche Dienstleister? Wie viele Leute beschäftigt ihr bei Dienstleistern noch dran? Dass man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, in dieser Maximallösung, in dieser Best-of-Lösung sozusagen, die ihr bei Kleinanzeigen wahrscheinlich fahrt, wie groß das Ganze werden kann. Das fand ich nochmal spannend, aber gerne auch zu Tools.
Ja, also vielleicht erstmal zwei Wörter zum Tools, bevor dass man auf das Team geht. Ich finde, beide sind eigentlich oder gehen stark miteinander. Und gerade habt hier Daniel Marco besonders der philosophische Teil sozusagen highlight, wie das Unternehmen sich selber strukturieren möchte. Aber es gibt auch, was man tun kann, ganz theoretisch. So ein Tool zu haben oder Fullstack, egal ob man spricht über Adobe oder über Salesforce, das heißt auch, dass man eine gewisse Rolle ins Unternehmen haben muss. Und es gibt auch sehr kleine Unternehmen, wo das wirklich so diese One-Man-Show ist sozusagen. Und da ist es etwas, was auch wenn der Budget da wäre, rein theoretisch, dann gibt's trotzdem nicht so viel Zeit und Kompetenzen im Aus. Und dafür gibt's heutzutage so viel auch No-Code-Lösungen. Also denke an Zapier zum Beispiel, die auch ideal sind für kleine Teamstruktur. Aber da ist es extrem wichtig, glaube ich, erstmal zu wissen, was will man damit machen überhaupt? Also Klarheit über die Use Case, die man hat, was für Daten hat man, damit man auch wirklich eine gewisse Architektur im Kopf schon hat, also nicht nur im Kopf optimalerweise, damit man tatsächlich auch drauf etwas actionable hat und da wirklich was draus anfangen kann. Und wenn man das hat, braucht man eigentlich nicht unbedingt das Best-of-Breed-Tool und kann mit No-Code auch ziemlich viel Gutes machen. Aber wie du sagst, Ralf, wir sind bei Kleinanzeigen in ein anderes Setup. Wir sind um einiges größer. Bei uns, wenn man guckt, den Teil über CRM, also mit das Direct Communication und Content, was die Communication On-Site, also die beide Teams, die wirklich voll Fokus auf das Engagement haben, da haben wir schon etwa 10 Leute in-house. Und wir sind auch unterstützt von externer Agentur. Und das heißt, dementsprechend haben wir auch Möglichkeiten, die viele auch nicht haben, weil wir einfach mehr Manpower da haben. Das machen wir auch aus dem Überzeugung und Wissen, dass Users, die uns schon kennen, dass unsere existierende User zu pflegen, extrem wertvoll ist und auch ein Invest ist, was sich lohnt über Zeit, also diese Zufriedenheit aufrechtzuerhalten.
Ja, das ist ja an sich schon ein super Schlusswort. Dazu müssen wir auch langsam kommen. Ich würde noch einmal für, bevor ich jeden von euch bitte so ein Schlusswort, ein Fazit, noch ein zentrales Learning, Tipps für diejenigen aus dem Publikum, die sich damit beschäftigen, die es noch aufbauen müssen, die es verbessern wollen, irgendwie ein, zwei, drei Sätze mitzugeben. Würde ich noch mal kurz unsere Namen durchsagen, weil das Ganze natürlich hinterher auch noch rein als Audio publiziert wird, podcastmäßig. Dass Sie uns, liebes Publikum, ihr uns als Zuhörer auf LinkedIn auch gerne wiederfinden könnt, sage ich nochmal Namen und Firmen durch. Elsa Dess ist bei kleinanzeigen.de zuständig für die CRM-Themen. Markus Seidenleder ist von Pandata als Unternehmen in dem Bereich unterwegs. Und Daniel Renkli ist freier Berater, unter anderem für Hase und Igel unterwegs. Und mein Name als Moderator und daher im Bestandskundensegment gar nicht so viel, sondern mehr in der User-Akquise, in Kampagnen draußen unterwegs. Mein Name ist Ralf Scharnhorst, Geschäftsführer der M42M GmbH und Berater als Scharnhorst Media. So, damit also sozusagen nochmal der Werbeblock, dass ihr uns alle auf LinkedIn wiederfinden könnt und verbinden könnt. Und jetzt machen wir noch die Schlussrunde. Was könnt ihr unserem Publikum, unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben als zentralen Tipp zum Thema Omnichannel-Möglichkeiten, orchestrieren, User aus mit personalisiertem Content aus einer Hand anzusprechen? Machen wir nochmal die Runde von Elsa über Daniel zu Marco.
Ja, ich glaube, ich würde es in fast einen Satz zusammenführen und sagen, dass eine User Journey soll mit einem Bedürfnis anfangen. Also wo bringt man Mehrwert für die User und diese Mehrwert konsistent messen und verbessern anhand von Daten.
Wunderbar. Daniel.
Ja, finde ich gut. Also eigentlich müsste man einfach dafür sorgen, dass man eben ein konsistentes Brand und Customer Experience Design hinkriegt. Also dass man Schnittstellen und Interaktionen entwirft, die über alle Plattformen hinweg intuitiv sind und einheitlich sind, um eben die Benutzerfreundlichkeit beziehungsweise die Kundenzufriedenheit dann auch und die Loyalität steigern zu können.
Marco?
Aus meiner Sicht sind Dateninfrastruktur deutlich günstiger geworden über die letzten Jahre. Und da sehe ich eine große Chance. Vor allem, also du hast vorhin Zapier erwähnt, da möchte ich nochmal N8N in den Ring werfen, das ist ein Berliner Unternehmen und ein sehr mächtiges Automatisierungspool, das es erlaubt, ganz viele KI-Systeme auch miteinander zu verknüpfen. Und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich einmal anzuschauen.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M, Elsa Dez, CRM Teamlead bei Kleinanzeigen, Marco Seidenleder, Managing Partner bei Pandata und Daniel Rengli, Management Consultant. Danke fürs Zuhören. Und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.